Weltweite Aktien-ETFs, breit gestreut, günstig, tolle Rendite oder vielleicht doch zu gut, um wahr zu sein?
Ach so, okay, das ist quasi, du erzählst mir das, irgendwo ist der Haken.
Irgendwo muss ja, wir sind ja in Deutschland, irgendwo muss ja der Haken sein bei
es
der
gibt
ganzen
immer
Geschichte.
Einen Haken. Ja, genau. Also außerhalb vom Garten Eden sozusagen, um mal so ein, oh Gott, biblisches Bild zu bemühen, auch, hat eigentlich alles einen Haken.
Eigentlich muss alles einen Haken
haben. Der Garten
haben.
Eden hat ja auch einen Haken, weil du durftest ja nichts von diesem einen Baum essen.
Genau, und das ist ja dann so die verbotene Frucht.
Genau, also, okay, ja, wo, ja, also quasi, genau. Wo ist der Haken bei einem ETF?
Genau, wo ist der Haken beim ETF? Ganz spannend finde ich momentan, wenn ich auf Social Media scrolle, ich glaube, das ist jetzt gerade auch so ein bisschen inflationär, ganz viele Zweifel am ETF. Verbrennen wir alle unser Geld? Ist das Geld da überhaupt sicher?
Also verbrennen wir unser Geld im Sinne von, die Geldanlage ist schlecht oder?
Genau. Okay, im Sinne von, wir verbrennen alle unser Geld mit den ETFs. Wir könnten es ja viel besser einsetzen. Und da ist die Frage, sind denn ETFs wirklich so sinnvoll für deine Altersvorsorge oder gibt es da vielleicht wirklich einen Haken, den wir einfach noch nicht auf dem Schirm hatten oder noch nicht besprochen haben? Und dieser Frage stellen wir uns heute in der Folge Finanzen ganz einfach.
Ja, mit Sophie und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir nämlich der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie. Das finde ich jetzt erstmal super spannend. Also es gibt quasi diese ETF-Einwände, ob an denen was dran ist, kannst du übrigens auch immer ganz kurzfristig, falls dir irgendwas über den Weg läuft, egal was es ist bei Finanzen, ist eine super einfache Methode, einfach immer zu googeln, Finanztipp XY.
Total.
Finanztipp ETF-Risiken. Wir haben nämlich zu fast allen Dingen, keine Ahnung, Mietvertrag kündigen, egal was, wir haben zu fast allen Ratgeber, einfach immer googeln, Finanztipp plus eben XY und du kommst eigentlich fast immer ans Ziel. Aber
ja,
zurück zu unserem ETF-Thema. Also es gibt quasi, würdest du sagen, so krasse, du stößt ganz viel auf so Einwände gegen ETFs in sozialen Medien.
Genau, nicht nur in den sozialen Medien. Spannenderweise, ich mache ja momentan auch eine Fortbildung im Bereich Finanzen und Finanzökonomie und sitze da in einem Raum mit sehr vielen Finanzberatern. Again, no gender needed. Und die kommen tatsächlich mir gegenüber auch häufig mit so Einwänden rein, wieso denn diese Strategie, die wir ja bei Finanztipp empfehlen, ein weltweiter Aktien-ETF, und da solltest du rein investieren, um später deine Altersvorsorge zu beschreiten, kritisieren mit bestimmten Zweifeln. Und eins davon, gerade in dieser Vorlesung, was hochkam und was einer auch immer mehrfach auch unserem Statistikprofessor, der ja wirklich auch finanzmathematisch sehr viel drauf hatte, reingerufen hat, ist, ja, aber wir können uns doch nicht auf die Vergangenheit verlassen, um Prognosen für die Zukunft zu setzen. Also die Vergangenheit ist quasi keine Garantie dafür, dass wir auch in Zukunft so tolle Renditen haben werden.
Okay, ich sehe, das ist ja so der Einwandklassiker. Also nur weil es früher gut gelaufen ist, heißt das nicht, dass es morgen gut lief.
Ja.
Das ist ja, an und für sich, würde ich sagen, gilt das erstmal für alle Dinge im Leben.
Richtig.
Also nur weil ich gehe bei Grün über die Fußgängerampel, nur weil ich dabei bisher noch nie überfahren wurde, heißt das nicht, dass es nicht passieren kann.
Richtig.
Und dass Vergangenheit natürlich keine Garantie für künftige Rendite ist. Also ich als 1860 München-Fan weiß, dass viele Fans von anderen gefallenen Traditionsvereinen wissen auch, dass vergangene Erfolge sind keine Garantie für künftige Erfolge.
Das ist so. Und das würden wir auch tatsächlich nie bestreiten.
Genau, also das
das ist tatsächlich so. Ich finde es spannend, dass du sagst, das ist der Klassiker unter den Einwänden, weil ich da noch nie so drüber nachgedacht habe. Weil
ich finde, das ist so ein bisschen der Klassiker unter den Einwänden, weil das kannst du
immer
sagen.
Ja.
Also das kannst du auch sagen, wenn du bei einem Aufzug auf den Knopf drückst. Der Aufzug ist bisher immer gekommen, aber es gibt keine Garantie, dass er jetzt kommt. So, weil die Zukunft ist ungewiss, das hat die Zukunft an sich, das wird sich nie ändern.
Genau, richtig. Aber das Spannende ist ja, wenn du einen weltweiten Aktien-ETF empfiehlst, sowas wie den MSCI World, dass du, also dieses Argument ist mehr oder weniger stark, je mehr historische Daten du hast. Also auf je länger du dich eigentlich zurückbesinnen kannst, desto stärker jetzt mal so in der Wissenschaft gesprochen ist vielleicht die Validität dieser Aussage oder die Wahrscheinlichkeit, dass es auch erstmal so weitergeht.
Ich würde sogar, ja, ich verstehe das Argument, ich würde sogar ein anderes Argument dagegen anführen, weil ich habe mir auch so ein bisschen gedacht, lief in der Vergangenheit gut, wir wissen nicht, ob es in der Zukunft gut lief, das, wie gesagt, gilt, denke ich, für alle Sachen. Und das gilt ja damit vor allem auch für jede einzelne Aktie, die im MSCI World drin ist.
Ja.
Aber der Vorteil des MSCI World ist ja, also, dass er aus ganz vielen verschiedenen Aktien zusammengesetzt ist. Jetzt könnte man natürlich einerseits sagen, naja, und also die Zusammensetzung vom MSCI World hat sich auch stark verändert über die Jahrzehnte und sowas. Jetzt könnte man natürlich sagen, das heißt ja, dass jede einzelne Aktie hat das Risiko, also haben die alle zusammen auch das Risiko.
Genau.
Also das addiert sich sozusagen auf. Und das ist der einzige Punkt, wo ich widersprechen würde. Einmal, weil sich die Zusammensetzung ändert, also wie in der Bundesliga-Tabelle, die Schlechten steigen ab und fallen unten raus und die Guten von unten kommen nach. Aber vor allem, finde ich, ist ja das Problem, wenn du jetzt sagst, der MSCI World hat keine Garantie, dass er in Zukunft läuft, nur weil er in der Vergangenheit gut gelaufen ist. Das mag sein, aber wenn die Entwicklung des MSCI World nicht so weitergeht, wie sie bisher gelaufen ist, dann ist es doch auch ein bisschen das Ende des kapitalistischen Marktsystems. Richtig. Also
genau, dieses das hat in der Vergangenheit funktioniert, das heißt nicht, dass es in der Zukunft funktioniert, gebe ich dir recht, funktioniert, wenn alles statisch bleibt.
Also ja, wenn und das funktioniert immer für einzelne Geschäftsmodelle.
Genau, richtig. Aber dadurch, dass es halt immer die besten, die stärksten Unternehmen im Markt abbildet, ist die Wahrscheinlichkeit halt relativ gering, dass das ganze Konzept irgendwann nicht mehr aufgeht, weil das, wie du schon sagst, bedeuten würde, dass die Weltwirtschaft nicht nur kurzfristig in einer kleinen Krise zusammenbricht, sondern halt wirklich alles zusammenbricht.
Ja, genau, dass ja auch diese Hühnerleiter auf dem Kapitalmarkt nicht mehr funktioniert. Also ganz unten stehen quasi die Geldeinleger bei den Banken und drüber kommen dann die Kreditzinsen und was glaube ich ein ganz gutes Beispiel dafür ist, ist so ein bisschen das, was quasi Finanztipp sagt oder was wir sagen, ist so ein bisschen jetzt irgendwie, wir sagen, das Nashorn ist das stärkste Tier am Wasserloch. So klassisches Wasserloch in der Savanne, die Tiere kommen dahin, um zu trinken und wenn das Nashorn kommt, verziehen sich die anderen. Ich weiß nicht, ob das das Nashorn ist, ich habe das jetzt einfach genommen.
Ist der Löwe.
Dann, okay, sagen wir, der Löwe ist das stärkste Tier am Wasserloch. Mit der kommt, verzupfen sich die anderen.
Ja.
Das wäre ja das, was wir sagen.
Ja.
Und die Kritik daran ist aber so ein bisschen, okay, aber das stimmt doch gar nicht, weil irgendwann stirbt Mufasa und dann ist der Löwe nicht mehr das stärkste Tier am Wasserloch. Aber das Problem ist, dass ja der Kritiker sieht nur den einen Löwen und der geht halt irgendwann drauf und dann kommt ein neuer Löwe. Und wir sagen aber halt, naja, aber es geht um den Löwen im Allgemeinen. Und wenn halt der Nummer 1 Löwe tot ist, dann gibt es halt einen neuen Nummer 1 Löwen und der ist der stärkste am Wasserloch.
Und dann in der Metapher gesprochen wäre ja dann, dass das tatsächliche Ende des MSCI World jetzt zum Beispiel, dass es einfach kein Wasserloch mehr gibt.
Genau, wenn es kein Wasserloch mehr gibt, dann ist klar, dann ist, also dann.
Und dann effektiv hat man andere Probleme am Wasserloch als den Löwen, weil dann verdurstet man halt.
Genau, also klar, es gibt, niemand kann die Zukunft vorhersagen, es kann schlecht laufen und so weiter, aber es gibt Schwankungen durch Blasen, Krisen, Kriege, Fehlkalkulationen, was auch immer. Aber am Ende ist es ja eine langfristige Aufwärtstendenz, eben weil du und ich meine das jetzt überhaupt nicht systemisch wertend oder wie auch immer, weil du in einem kapitalistischen Marktsystem arbeitest.
Richtig.
Und solange das existiert, muss es ja eigentlich für die Firmen so weitergehen, weil sie müssen die Inflation und die Kreditzinsen ausperformen.
Richtig.
Um zu wachsen.
Genau. Also effektiv, was wir sagen würden, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt mit dem Argument, ist genau das. Ja, wir wissen nicht, was die Zukunft heißt. Aber effektiv bedeutet das Argument das Gleiche wie, du musst davon ausgehen, dass irgendwann mal der Kapitalismus zusammenbricht. weil das wäre der einzige Ausgang, wo dein ETF auf lange Sicht tatsächlich unterperformen würde oder quasi schlechter performen würde als prognostiziert oder sogar zusammen, also ehrlicherweise zusammenbrechen würde, nicht nur schlechter performt, sondern zusammenbrechen würde, wäre, wenn eh alles zusammenbricht, weil ansonsten müsste es ja immer so und so viele beste Unternehmen geben.
Und natürlich kannst du quasi Erfolg oder Misserfolg haben, wenn du innerhalb deines Löwenrudels voraussagst, welcher dieser Löwen der neue Alpha, ich weiß nicht, aber du weißt, was ich meine. Welcher dieser Löwen wird der neue Alpha-Löwe und ist dann die Nummer 1 am Wasserloch? Natürlich kannst du damit Geld verdienen, wenn du da richtig liegst. Du kannst halt auch Geld verlieren, wenn du damit nicht richtig liegst. Aber am Ende ist halt die andere Investitionsmethode einfach zu sagen, ich weiß, der Löwe wird die Nummer 1 am Wasserloch sein und da gehe ich quasi drauf.
Richtig.
Okay, aber boah, stelle ich mir als schwierige Diskussion vor, weil...
Ja, und vor allem jetzt gerade in den Zeiten, wo natürlich irgendwie eine Krise vielleicht ansteht, man weiß es nicht, aber man sieht jetzt erstmal in den letzten Tagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt hier gerade aufnehmen, war schon ein bisschen Turbulenzen am Markt und dann kommen genau diese Argumente wieder hoch. Ja, wo seid ihr jetzt? Und natürlich, und das ist ja das, was wir immer sagen, wir machen diese Recommendation oder diese Empfehlung auf lange Sicht nicht für mal eben investieren und du kannst damit schnell viel Geld verdienen. Das ist nicht Sinn der Sache. Und auf lange Sicht ergibt sich einfach immer wieder das gleiche Muster. Wir haben eine Krise, es gibt einen Abschwung, es gibt wieder einen Aufschwung. Manchmal sind die Krisen auch ganz klein und das hatten wir jetzt relativ oft, dass es mal kurz einen kleinen Dip gab, aber es dann wieder hochgeht. Und das ist einfach die Entwicklung, die man über 50 Jahre und mehr hinweg gesehen hat. Punkt.
Man ist ja auch eben, wie gesagt, in diesem System gefangen. Also die Unternehmen vor allem sind ja in diesem System gefangen. Ja, bin ich bei dir.
Genau. Ein anderes Argument, was auch sehr häufig in diesem Kurs kommt, ist ganz starke Kritik daran, dass wir zum Beispiel nicht davon absehen, MSCI World zu empfehlen, weil ja alles so einen großen USA-Anteil hat. Und dazu gab es ja auch schon mal eine Folge von euch.
Ja.
Die auch sehr interessant ist. Also unbedingt reinhören, da war ich noch nicht mit dabei. Genau. Und dass dieser USA-Anteil dazu führt, dass es eigentlich gar keine Streuung gibt im MSCI World, sondern dass das nur eine scheinbare ist, weil aus bekannten Gründen.
Ja, aber also es sind ja ungefähr so 70% US-Anteilen.
Ja.
Wenn ich dir jetzt, gibt es einen Snack, den du gar, ich mag zum Beispiel keine Salzstangen. Ich finde Salzstangen sind wirklich überflüssige Erfindung der Menschheit. Man kann natürlich Salzstangen mögen, um Gottes Willen, ich mag die einfach nicht. So.
Ja, aber, ich fange jetzt keine Diskussion über Salzstangen an. du magst keine Salzstangen. Ja, ich mag kein Milky Way. Ja.
Okay, pass auf.
Ja.
Jetzt sagen wir, also ist jetzt hier gar keine Werbung für irgendwelche Schokoriegel oder so. Aber jetzt sagen wir, ich verkaufe dir einen Karton Schokoriegel.
Mhm.
Und da sind 70 Twix drin.
Mhm.
Und 30 Milky Ways.
Ja.
Würdest du dann sagen, da drinnen sind zu wenig Milky Ways?
Nein.
Würdest du sagen, da drin ist eine ausreichend große Streuung Milky Ways? Also, du findest die Kacke, aber für die Milky Ways. Aber es ist ein spürbar vorhandener Anteil Milky Ways in deinem Karton.
Ja.
Also, und da, sorry, muss ich hier kurz meinen Rage-Moment zügeln. Das stört mich immer so ein bisschen. Also, ich verstehe prinzipiell das Argument. So, man kann über diesen US-Anteil diskutieren. Es gibt da unterschiedliche Ansichten. Wir sagen ja immer, die US-Konzerne machen weltweit ein gutes Geschäft und sowas. Die sind in sich auch diversifiziert. Gleichzeitig ist der MSCI World auch flexibler. Also wenn deren Werte sinken, dann kommen andere rein. Es hatten ja zum Beispiel auch Japan hat ja auch schon mal einen größeren Anteil und sowas.
Ja.
Aber für mich ist immer so ein bisschen das Problem, wenn du jetzt überlegst, du kaufst eine Packung von was, das du magst und da sind 30% Sachen, die du nicht magst. Also so das Klassische von diesen Mischpackungen, so Celebrations
heißen die, glaube ich. Genau.
Das klassische Problem von Celebrations ist das ja.
Ja, richtig.
Dann ist doch 30% echt auch noch ein hoher Anteil. Also
ja, richtig.
Ich verstehe, wo die Kritik herkommt. Ich sehe aber jetzt bei 70% die ja auch nochmal in sich gestückelt sind. Also das sind ja jetzt auch nicht irgendwie Unternehmen, das ist nicht so, diese 70% entfallen auf den amerikanischen Eisenbahnkonzern, dann den Stahlkonzern, von dem dieser Konzern seine Schienen kauft und dann den Zügehersteller. Also es ist jetzt auch nicht so ein, Kreiselökosystem.
Ich finde ich finde es ein gutes Argument. Was für mich viel stärker ist, ist der Umkehrschluss. Weil wenn wir sagen, gut, also 70% haben wir an US-Anteil. Das heißt aber, diese Unternehmen machen weltweit ihr Geschäft. Heißt im Umkehrschluss, was ich viel höre auch in diesen Vorlesungen ist, also sie würden ja viel mehr auf Euro-ETFs und so weiter gehen, weil dann würde man ja noch zusätzlich diversifizieren. Vielleicht könnte man dann auch noch zusätzliche Provisionen kriegen. Will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich sag's jetzt einfach mal. So, naja, anyways, das Ding ist, wenn die US-Wirtschaft, wenn diese 70% zusammenbrechen im Worst-Case-Szenario, weil dann retten dich leider Gottes tatsächlich deine Euro-ETFs auch nicht, weil die davon natürlich beeinflusst sind. Also ja, es ist nicht,
man muss ja auch überlegen,
wir sind in der Weltwirtschaft.
Die Verflechtungen sind einmal riesig. Also BMW, Mercedes und VW haben Produktionsstätten in den USA. Auch Mercedes Trucks hat eine US-Tochter, die da LKW verkauft. Traton, diese VW-Tochter, hat es auch. Die Telekom hat ein großes USA-Geschäft und so. Also auch deutsche Konzerne, Bayer hatten sehr, mit Monsanto ein sehr großes USA-Geschäft. Also
richtig.
Die großen europäischen Konzerne für Louis Vuitton, Moët Hennessy sind die USA auch ein sehr wichtiger Markt. Das ist auch ein großes europäisches Gewicht. Stellantis hat ein großes US-Geschäft. Also Airbus verdient auch Geld in den USA. Also
es ist halt, ich finde halt, eben, das ist aber für mich genau der Punkt. Die Alternative wäre, okay, jetzt diversifiziere ich, um das US-Risiko zu verringern und nehme noch andere Märkte verstärkt mit rein. Aber das schützt dich im Zweifel für diesen Worst Case einfach nicht, dass die US-Wirtschaft irgendwie zusammenbricht.
Bin ich bei dir. Plus du hast ja, also du kannst es natürlich machen, um Gottes Willen. Aber es ist halt auch unnötig kompliziert. Also du kannst ja dann auch als Alternative, okay, dann bespar doch ein ACWI.
Richtig.
Hast du die Schwellenländer mit drin. Oder halt ein FTSE All World. Da hast du deine Schwellenländer mit drin.
Ja.
Damit sinkt der US-Anteil. In ACWI, IMI haben wir auch ETF-Empfehlungen dafür. Zum Beispiel, da sinkt der US-Anteil noch weiter. Aber du bist halt da, und das muss man sich auch einfach, finde ich, immer bewusst machen. Das ist halt dann, du hast halt eine Marktmeinung, und das ist irgendwo das Ende des passiven Investierens. Also wir haben hier im Podcast auch schon mal drüber geredet. Klar, es gibt immer so, das ist so die Ursünde des passiven Investierens. Du musst dich immer einmal für einen Index entscheiden, den du besparst. Also so richtig passiv kannst du nicht investieren, weil du kannst halt nicht einen Index, du kriegst ja nicht so wie bei Harry Potter aus diesem Hut so einen Index zugeteilt. So, okay, du bist jetzt im FTSE All World Haus und dann bist du da drin. Das wäre natürlich praktisch. Aber deswegen,
am Ende entscheid dich für das, womit du dich am wohlsten fühlst, wenn das wirklich eine Sorge ist und du glaubst, dass du damit mehr Erfolg hast, dann mach das. Es ist noch immer eine super gute Wahl. Ich glaube eher dieser Punkt von, ich muss jetzt unendlich dann nochmal die ETFs diversifizieren, um das Risiko noch mehr zu minimieren.
Es gibt halt keine Rendite ohne Risiko auch. Also muss man ehrlicherweise auch sagen, dann musst du halt Festgeldtreppe machen bis ans Lebensende, und da ist die Rendite halt überschaubar.
Genau.
Aber das heißt doch so ein bisschen, also ich würde jetzt sagen, entscheidend ist ja die Folge da draus. Also gar kein Front jetzt gegen Finanzberater. Es gibt ja da auch viele, viele korrekte Leute, aber oft ist ja dann, das Wichtige ist ja das Folgeargument daraus, nämlich, ja, deswegen sollte man das Profis überlassen. Ist das das Argument, das dann daraus folgt?
Das würden Sie mir jetzt gegenüber natürlich nicht so aussprechen, weil Sie natürlich wissen, woher ich komme und wo ich sitze.
Ja, klar, okay. Ne?
Und Sie wollen sich ja auch selber nicht angreifbar machen. Aber tatsächlich auch in dieser, ich fand diese Statistik, Vorlesung so super spannend, weil da total viel so rauskam. Und unter anderem ging es auch darum, kann man denn den Markt schlagen? Weil wenn du in so einer Statistikvorlesung sitzt, dann wird das da, ne, wird genau aufgezeichnet, was Diversifikation mit deinem Risiko macht im Vergleich zur Rendite und wo dann die optimale Tangente liegt und so weiter und so fort. Und dann kommt natürlich trotzdem das Argument, naja, aber man kann ja den Markt schlagen. Ja. Und dann siehst du so eine Statistik, also eine tatsächliche Studie, wo dann gezeigt wird, wie viele denn den Markt schlagen.
Also wie viele professionelle
Anleger. Genau, wie viele Fonds den Markt über lange Zeit geschlagen haben. Sehr wenig. Plot Twist oder auch nicht Plot Twist.
Das ist auch immer das Ding, was ich dann, also auch wenn, ja, und die Profis bei diesem, also auch, es gibt ja da auch so diese ganzen großen deutschen Investmentfonds, die immer, ja, und die Profis, die wissen es und die schlagen den Markt. Und ich denke mir dann immer, okay, Warren Buffett oder Berkshire Hathaway, Warren Buffett und seine Homies sozusagen, haben über Jahre, über Jahrzehnte den Markt geschlagen. Die wären nicht so krasse Legenden, wenn das einfach wäre.
Richtig.
Also das ist doch das Ding, wenn es so einfach wäre, den Markt zu schlagen, dann würde niemand über Warren Buffett reden.
Richtig, und das, da gibt es ja nur so ein paar Legenden, da gibt es ja nicht eine Reihe. Ich finde es immer dann so spannend, diese, ich will nicht sagen Arroganz, aber dieses Selbstbewusstsein zu denken, aber ich,
genau,
ich mach's. Ich habe da ein Konzept, das wird's vielleicht. Und ich finde es ja gut, wenn man das für sich probiert, nur statistisch gesehen und das heißt auf große Sicht, auf ganze Welt, auf unfassbar viele Fonds gesehen, ist es einfach so gut wie nie der Fall. Und die Frage ist, will man das Risiko, und das ist ja ein relativ hohes Risiko, wirklich eingehen?
Es ist, ich würde auch sagen, es ist ja statistisch gesehen, ist es wahrscheinlicher, dass du versuchst, den Markt zu schlagen und dann schlechter performst als der Markt.
Richtig.
Ist wahrscheinlicher, als einfach zu versuchen, genauso gut zu performen wie der Markt und einfach auch das rauszubekommen, was der Markt zu bieten hat. Also das ist die, diese sichere, ist wahrscheinlicher, als zu versuchen, das rauszuholen, was der Markt rausholt und da weniger rauszuholen. Also du hast die viel höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn du einfach nur versuchst, mit dem Markt mitzukommen. Ist ja auch, das ist dieses Tour de France-Ding, ne? Wieso fahren so viele von denen in diesem großen Pulk? Das ist auch, das ist der Markt der besten Radrennfahrer der Welt. So. Natürlich gibt es da ein paar, die vorne wegfahren so insgesamt. Aber die meisten sind halt irgendwo in der Gruppe zusammen und da dabei zu sein und am Ende in Paris das Ziel zu erreichen, heißt halt, du gehörst zu den besten 200 Radfahrern der Welt. So.
Ja.
Und das ist immer noch ein verdammt erstrebenswertes Ziel. Auch der Letztplatzierte der Tour de France ist ein viel, viel besserer Radfahrer als alle Menschen, die wir kennen.
Ja, und genau. Und was aber halt auch noch so, also das Ding ist, uns kann ja sein, dass man einmal alle aussticht, also nicht aussticht, sondern alle überholt und gewinnt. Das Ding ist, am Markt ist es so, dass das würde ja dann darauf schließen, dass du vielleicht auch besser trainiert hast oder dir anders geholfen hat, wurde, habe ich mal gehört. Anyways, auf jeden Fall würde das heißen, du hast irgendeinen Vorteil.
Ja.
Das Problem ist, es sei denn, du hast Marktinformationen, die kein anderer hat.
So wie der Pelosi-Tracker früher.
Genau, richtig.
Ja.
Ist die Wahrscheinlichkeit, dass du, selbst wenn du es einmal schaffst, den Markt zu schlagen, das nächste Mal wieder den Markt schlägst,
Wahnsinn.
Genauso niedrig wie das erste Mal.
Genau, weil also du ziehst ja neu. Also
genau.
Es ist ja quasi Ziehen mit Zurücklegen. Es werden nicht weniger Kugeln in dem Topf.
Genau.
Also du musst es dir vorstellen wie bei einer Lottoziehung. Du ziehst jetzt die Nummer 18 und dann legst du deine Kugel zurück in den Topf und ziehst nochmal eine Kugel. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du halt nochmal die 18 ziehst, ist halt sehr gering.
Beziehungsweise die ist genauso hoch oder gering, wie dass du die 17, die 16, die 15 und alle anderen Zahlen. Also es fängt einfach wieder von neu an.
Genau, du hast nicht nur, weil du schon mal die 18 gezogen hast, ist deine Chance nicht höher, nochmal die 18 zu ziehen.
Und ich glaube, das ist das, wo dieses, ne, ich verstehe das auch, wenn man irgendwie mega unsicher ist mit dem ganzen Investieren-Thema, dass man eben sich denkt, ich überlasse das mal einem Profi, der hat in der Vergangenheit schon mal irgendwie einen ganz guten Riecher gehabt. Das ist da, wo ein bisschen vielleicht man drüber nachdenken sollte, ist das die richtige Schlussfolgerung aus dem Wissen, weil
plus er muss ja noch seine Gage wieder reinholen, also die Kosten. Ja. Deswegen ist ja auch das Gute an ETFs, du hast wahnsinnig niedrige Kosten.
Richtig.
Und du hast eben die Chance, einfach genauso gut zu sein wie der Markt, und das reicht, um eine gute Altersvorsorge aufzubauen, und du musst dir nie Gedanken drüber machen.
Richtig.
Du musst dich da nicht hinsetzen und irgendwelche Kurse tracken oder was weiß ich machen. Und also
Vollzeit-Daytrader werden, das ist ja einfach nicht nötig. Solltest du auch tatsächlich.
Plus, was machst du denn, wenn du auf einen Fonds setzt und der hat jetzt, keine Ahnung, 3 Jahre in Folge den Markt geschlagen und dann läuft es einfach nicht mehr. Das heißt ja, du müsstest alle deine Anteile verkaufen, alle deine Gewinne versteuern und dann woanders neu investieren. Und spätestens da verlierst du gegen den Marktdurchschnitt.
Genau, und das ist so dieser Wunsch. Also ich glaube, es gibt so zwei Gruppen, die dafür vielleicht anfällig sind. Das sind die einen, die sich nicht sicher, so eine Unsicherheit haben, überhaupt zu investieren und es deswegen lieber dem Profi überlassen, dem Profi in Anführungszeichen. Mhm. Und dann gibt es die einfach ein bisschen besser sein wollen als die Masse.
Wo es dann auch wahrscheinlich auch immer schon darum geht, dass du es nicht mehr einfach hältst, sondern du nimmst immer noch das dazu und noch das dazu und es wird
genau
immer kompliziert.
Um einfach so Mühe mehr zu machen als die ganzen anderen Freunde.
Ja.
So. Und darum geht es dann im Zweifel. Ja.
Da finde ich halt auch immer so ein bisschen, man muss sich da immer so entscheiden, ist es das wert?
Mhm.
Also man betreibt da oft einen wahnsinnig hohen Aufwand, um so ein bisschen was noch rauszuholen. Aber oft lohnt sich das ja gar nicht, wenn du den Aufwand dann gegenrechnest. Also es ist ja zum Beispiel, das so ein bisschen, stell dir vor, ich würde mir ein Rennrad kaufen. So.
Mhm.
Dann könnte ich mehr Geld ausgeben, damit mein Rennrad leichter ist. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es viel einfacher und billiger, dass ich leichter werde und mir ein billigeres Rennrad kaufe. Also ich, bei
das ist
mir
eine coole Analogie.
Bei
ja
mir ist es jetzt ja nicht wie bei so einem Tour de France-Fahrer, dass er mir kein Gramm mehr irgendwo dran ist, das noch weg könnte. So.
Ja, genau.
Und du kommst ja da auch bei der Geldanlage, du kommst oft in so ein Ding und dann sagt man so, ja, aber ich will das noch optimieren und das. Und dann kommst du vom Hundertsten ins Tausende, also du musst wahnsinnig viel Zeit investieren. Dann musst du das auch im Blick behalten. Und dein ETF diversifiziert doch eigentlich auch genug. Also warum steigerst du dich da dann so rein und der Gewinn, also es ist überhaupt nicht mehr effizient, das so zu machen.
Ja, steht nicht mehr im Verhältnis. Ja.
Klar ist das sinnvoll, wenn du verwaltest so einen großen Staatsfonds oder so eine Pensionskasse. Klar versuchst du da das letzte bisschen rauszuholen, aber das sind halt auch Organisationen, die werden dafür bezahlt, die machen das den ganzen Tag, das ist ihr Job. Aber jeder von uns, du, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, wir beide, jeder hat ja noch ein Leben. Du hast Aufgaben, du musst deine Bude in Ordnung halten, du musst deine Klamotten waschen, du musst zum Friseur gehen, du musst einkaufen gehen, du musst kochen und arbeiten gehen. Und dann musst du auch noch das machen.
Ja, und darüber hinaus ist auch einfach diese mentale Belastung von, ich muss die ganze Zeit und was verpasse ich, wenn ich jetzt mal nicht reinschaue und so weiter und so fort. Ne? Es ist ja auch ein mentales Ding von, will ich mir den Stress überhaupt geben, wenn ich weiß, dass
auch langfristig gesehen, ja,
dass ich, wenn ich es nicht mache, eigentlich das Gleiche rauskriege.
Oder
besser.
100% Zustimmung.
Ja. Genau.
Man kann natürlich, klar, also wenn du jetzt sagst, boah, aber irgendwie will ich da doch noch ein bisschen was machen, man kann natürlich, sagen wir auch immer, maximal 10% seines Vermögens in Gold halten, als Vermögensabsicherung oder sowas.
Ja.
Und niemand sagt, dass du nicht mit einem Zweitdepot zocken kannst. Unsere Regel ist ja immer nur nicht mehr, also es sollte nicht mehr als 10% deines Vermögens umfassen, riskante Einzelinvestments. Aber klar, mach dir ein Zweitdepot und spiel damit ein bisschen rum. Wir verlinken unseren Depotvergleich, da findest du welche, mit denen du günstig traden kannst. Spricht ja nichts dagegen, aber dann kann man es ja auch einfach getrennt halten und halt sagen, das eine ist Spaß und das andere ist meine Altersvorsorge. Es gibt zwar unterschiedliche Depots und dann ist es okay.
Ja, ich sag sogar manchmal, wenn es um Spaß geht, dann nimm es halt von deinem Spaßbudget. Also mit deinem Spaßbudget kannst du machen, was du willst. Guck halt nur, dass du deine Altersvorsorge nicht verzockst. Aber das wäre eher meine persönliche Meinung dazu, weil ich mir denke, das ist ja dann wirklich eher fast wie so eine Freizeitbeschäftigung. Ich setze mich dahin.
Wir haben ja auch Leute bei uns in der Community, die da krass drin sind und sich krass damit beschäftigen und die auch krass hohe Sparraten schaffen.
Ja.
Und da könnte man natürlich sagen, hey, nimm doch einen Teil von deinem Freizeitbudget für solche Späße, wenn du da, und dann teils auf. Klar, sehe ich voll. Das heißt auf jeden Fall, deine nächste Vorlesung wird jetzt nach dieser Podcast-Folge lustig.
Ich glaube auch. Da sind auch ein paar Fans mit dabei. Liebe Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus, unbekannterweise von meiner Seite.
Ist alles nicht böse gemeint, aber ich fände es einfach so ganz spannend, mal outside of the, also aus der Finanztipp-Box rauszugucken und zu gucken, was gibt es da noch für Meinungen, weil so oft sprechen wir jetzt nicht mit Finanzberatern und Vermögensverwaltern.
Es ist auch immer wichtig, neue Perspektiven kennenzulernen. Also das ist einfach ein wichtiger Teil der Realität. 100%.
Genau.
Aber klar, ETFs wirken halt sehr simpel. Das irritiert natürlich schnell, gerade wenn es irgendwann um viel Geld geht, als wenn da so eine ganze Altersvorsorge drin ist.
Logisch. Genau. Und das macht auch erstmal ein bisschen nervös. Und ich hatte auch letzte Woche jemanden, der mich gefragt hat, ich habe jetzt so viel da drin, sollte ich jetzt wirklich nur in einem ETF bleiben? Und die Antwort ist, naja, du musst nicht. Du darfst aber. Du kannst in einem ETF bleiben, auch mit hohen Budgets oder
ist ja auch Sondervermögen, also es wäre auch geschützt bei einer Pleite vom Herausgeber.
Genau, richtig. Und dementsprechend, aber du darfst natürlich, wenn es dich total nervös macht, kannst du auch noch ein zweites Depot aufmachen, wie Emil jetzt gerade auch schon gesagt hat. Das darfst du. Wichtig ist, dass ich glaube, bei diesen ganzen Risiken oder auch den Themen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, dass du es verstehst und auch wenn du mit anderen drüber sprichst, dich nicht verunsichern lässt von eben diesen Meinungen und Ansätzen, die es da draußen gibt. Denn also das eine ist es zu verstehen, aber dann auch zu verstehen, dass das einen nicht beunruhigen muss. Also man kann da auch anders drauf blicken und wir haben euch versucht, jetzt in dieser Folge das einmal so ein bisschen nahezubringen, wie man auch mit solcher Kritik am Ende umgeht. Genau. Ich finde persönlich ja immer, dass das größere Risiko letztlich ist, nicht zu investieren oder nichts für die Altersvorsorge 100%. Zu tun oder diese Ängste oder diese Verunsicherung,
ist ja
die da herrschen.
Ist wahrscheinlicher, statistisch gesehen.
Genau. Und dass diese Verunsicherungen eigentlich davon abhalten, in die Pötte zu kommen. Genau. Wie Emil eben schon meinte, wir haben jede Menge Ratgeber und Infos zum Thema ETF, vermutlich die meisten zum Thema ETF.
Ja.
Schaut auf jeden Fall mal in die App und schaut euch auch unseren ETF-Vergleich an. Genau, dann kommen wir jetzt mal zu den Fragen.
Ja, ich bin schon gespannt. Du hast ja heute ausgesucht.
Genau, ich habe ausgesucht und die erste kam von ter_2102. Reicht eine Anlage über einen ETF-Robo oder sollte man auch Fonds, Einzelaktien und Gold haben? Geht ein bisschen auch in die Richtung, was wir heute besprochen haben.
Ich finde, man braucht jetzt keinen ETF-Robo. Also ich finde, man kann sich auch für einen entscheiden und das dann durchziehen. Aber klar, also es reicht.
Ja, es reicht. Also eben die 5-10% von deinem Depot oder von deiner Sparrate darfst du natürlich auch in zum Beispiel Gold oder Einzelaktien, wenn es dir Spaß macht, investieren. Aber
muss nicht, also der reicht vollkommen. Wenn du sagst, damit bin ich happy, mach das. Oh, die zweite Frage hier von Zeit über Kopf ist eigentlich ganz spannend. Nur noch 19 Jahre bis zur Rente und will mit einem ETF starten. Wie geht man vor? Hohe Einmalzahlung?
Naja, wenn du hohe Einmalzahlung dir leisten kannst.
Wenn man kann, genau. Also das.
Je mehr, desto besser, sicherlich. aber ja, wenn du gerade schon älter bist und investieren möchtest und das tatsächlich um die Altersvorsorge geht und du jetzt nicht viel anderes hast, dann hilft dir auf jeden Fall die hohe Einmalzahlung.
Oder auch wenn man es einfach kann, sozusagen.
Genau, richtig. Kannst du das auf jeden Fall machen. Dann gibt es natürlich die Argumente, ja, teile ich das dann auf in Sparraten oder nicht. Ich glaube, das hatten wir ja mal ausgerechnet, richtig. Und macht im Endeffekt nicht den großen Unterschied. Also ja, hohe Einmalzahlung, wenn du es kannst, auf jeden Fall. Und ansonsten ist aber auch eine Sparrate super. Je älter du bist, desto höher müsst die natürlich ausfallen, wenn du im Alter deinen Lebensstandard halten möchtest.
Und nur noch 19 Jahre bis zur Rente ist auch relativ lang. Also die Einmalzahlung ist absolut top, weil jeder Anteil daraus wird mindestens 15 Jahre bis zur Rente liegen. Also wenn es geht, ist das ein super Zeitpunkt, das zu machen.
Super. Und dann die letzte Frage von Suhal.Korotschuk. Ich bin 57 und möchte ein Eigenheim. Ist es in dem Alter noch sinnvoll?
Also ich würde jetzt erstmal sagen, die Frage, sinnvoll oder nicht, hängt gar nicht so sehr vom Alter ab. Sie hängt einfach davon ab, findest du das richtige Objekt in der richtigen Lage? Das Einzige, was ich mit 57, wenn du ein Eigenheim möchtest, berücksichtigen würde, ist das altersgerecht oder kann man das relativ preisgünstig altersgerecht umbauen. Mhm. Einfach aus dem Grund, damit du da noch lange leben kannst. Also klar, jetzt sagen wir mal, die nächsten 13 Jahre, bis du 70 bist, ist auf jeden Fall sicher, dass das alles noch funktioniert. Aber danach, Altbau vierter Stock ohne Aufzug ist halt oberhalb von 70 vielleicht irgendwann mühsam. Es könnte sein, dass es irgendwann mit dem Gehen schwierig wird vielleicht, oder man braucht ein Bad, das man altersgerecht umbauen kann. Lauter solche Dinge. Es ist ein Haus, in das, wo du auch ins Erdgeschoss eine relativ hohe Treppe rein musst, weil es so ein Hochparterre ist. Also es gibt einfach Faktoren, die ich da schon berücksichtigen würde. Ich würde sagen, das Alter ist nicht entscheidend, ob es sinnvoll ist oder nicht, sondern Preis, Lage und in dem Fall, ob es altersgerecht machbar ist. Einfach damit du, wenn du schon so viel investierst, lange was davon hast und lange da drin wohnen kannst.
Und die Frage ist auch, wenn du natürlich das abbezahlen, möchtest du es abbezahlen, bis du in Rente gehst, dann ist es natürlich relativ knapp mit 10 Jahren.
Klar.
Wenn du natürlich darüber hinaus noch zahlen möchtest, kannst du dir das im Alter noch leisten, das Haus oder das Eigenheim in dem Fall abzubezahlen. Das muss natürlich irgendwie mit in die Rechnung reingehen. Genau. Das war's dann auch.
Damit sind wir am Ende von dieser Folge. Vielen Dank dir, Sophie.
Danke dir, Emil.
Vielen Dank, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wir freuen uns natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du uns eine gute Bewertung dalässt und auch wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst an Freundinnen, Freunde, Bekannte und so weiter. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao.